You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Und deswegen, finde ich, dürfen wir uns das nicht schön lügen, die Welt, sondern wir müssen jetzt an den Themen arbeiten, die von großer und entscheidender Bedeutung sind.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir werden, glaube ich, nicht alle mit Wasserstoff alles beheizen. Ja, dafür wird die Wasserstoffproduktion viel zu aufwendig sein. Deswegen geht es schon um die Elektrifizierung.
Und wenn wir jetzt entscheiden müssen, dann ist die einzig sinnhafte, weil tatsächlich langfristig wirkende Dekarbonisierungsmaßnahme für die Wärme ist die Wärmepumpe.
Wie will man einen Eigentümer dazu bewegen, zu investieren, wenn man ihm gleich sagt, er darf damit aber kein Geld verdienen?
Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres WAZ-Podcasts, die Wirtschaftsreporter. Sie haben wahrscheinlich auch schon geflucht, wenn Sie auf Ihre aktuelle Stromrechnung schauen. Aber auch das Heizen ist merklich teurer geworden. Die Gaskrise hat die Energieversorgung auf den Kopf gestellt. Dabei stehen uns genügend Sonne und Wind zur Verfügung, um daraus klimafreundliche und bezahlbare Energie herzustellen. Gerade in der Photovoltaik sehen immer mehr Wohnungskonzerne einen Hebel, beide Probleme zu lösen. Der größte nordrhein-westfälische Vermieter, die LEG, hat gerade das größte zusammenhängende Mieterstromprojekt in NRW gestartet, das Vorteile für alle Kundinnen und Kunden bringen soll. Dennoch steigen die Mieten, zum Teil sehr hohe Nachzahlungen für die Heizung sorgen für Unmut. Über Wege aus diesem Dilemma wollen wir heute sprechen mit dem LEG-Chef Lars von Lackung und dem LEG-Vorstand Volker Wiegel. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und gleich zu Beginn des Gesprächs noch ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Sie können unseren Podcast gern kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören, dann verpassen Sie keine Folge. Herr von Lackum, im Ruhrgebiet sind wir ein wenig neidisch, dass die LEG in Monheim am Rhein mehr als 1100 zusammenhängende Wohnungen mit Photovoltaik ausgestattet hat. Wird Ihr Unternehmen jetzt zum Stromproduzenten?
Also Neid liegt ja demjenigen, der im Ruhrgebiet groß geworden ist, überhaupt nicht im Blut. Deswegen okay. Könnte ich sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht Neid, sondern das ist nur die Neugier, die jeden, der hier groß geworden ist, umtreibt. Und das ist auch richtig so. Denn natürlich bietet so ein Projekt immer Fortschritt, immer neue Einsichten und für unsere Mieterinnen und Mieter vor allem ein sehr bezahlbares Produkt. Ja, denn darauf achten wir, dass das Produkt, das auf dem Dach entsteht, dann natürlich auch den Mieterinnen und Mietern so angeboten wird, dass es tatsächlich einen Vorteil bringt. Da der Volker Wiegel, mit dem ich ja heute hier bin, das allerdings alles betrieben hat und vorangetrieben, kann der das auch viel besser ausführen. Volker, komm.
komm, ja. Nein, genau. Also ich glaube, im Ruhrgebiet muss niemand neidisch sein, weil wir installieren auch gerade in Dortmund zum Beispiel Anlagen auf dem Dach. In Monheim hatten wir eine super Konstellation zusammen, weil wir eine sehr große Siedlung haben, sehr viele frisch sanierte Dächer. Man baut das ja dahin, wo man auch die Dächer fertig hat, damit man danach nicht wieder die Solarzellen runternehmen muss, um das Dach zu sanieren. Und einen ganz tollen Stromversorger vor Ort, ein Bürgermeister, der das auch sehr unterstützt hat, sodass wir da einfach mit dem großen Projekt gestartet sind.
Also der Strom, der da produziert wird, ist dann kein LEG-Strom, sondern das ist dann der Strom der Stadtwerke, oder?
Die Stadtwerke vermarkten den, aber das gehört uns schon. Die vermarkten, das haben die Vermarktung an die Mieter übernommen.
Und das sind über 1100 Wohnungen, also eine zusammenhängende Siedlung, so kann man sich das vorstellen. Und die Mieter können den Strom jetzt von Ihnen beziehen oder müssen Sie den Strom von Ihnen beziehen?
Nee, Sie können den beziehen, das ist freiwillig. Der ist 10% günstiger als beim Grundversorger, sodass da durchaus eine Attraktivität besteht. Und da der Grundversorger hier halt dort in Monheim, die Monheimer Stadtwerke, das vertreiben, sind die auch hinterher tatsächlich das attraktiv zu vertreiben. Und wir haben da über 50% Aufnahmequote.
Es würde aber natürlich helfen, Herr Messing, wenn es so wäre, dass wir tatsächlich den Mieter dazu verpflichten könnten, den Strom zu nehmen. Denn das hätte natürlich zur Folge, dass man mit einer deutlich größeren Berechenbarkeit wüsste, Mensch, darauf verdiene ich den Euro, den ich da auf dem Dach verbaut habe. Und das würde natürlich Mieterstrom Produkte deutlich erleichtern, den Ausbau für uns dann auch deutlich erleichtern, weil es leichter rechenbar ist. Ja. Das ist aber leider nicht der Fall.
Woran hapert das?
Wahlfreiheit, dass man sagt, quasi der Mieter kann wählen, von welchem Stromanbieter er den Strom nimmt. Ja, das ist ja auch eine gute Sache, Wettbewerb zu haben grundsätzlich. Wir haben, glaube ich, immer, also ich glaube, wir sind alle hier Freunde von viel Wettbewerb. Ja, wir müssen nur immer gucken, dass wir manchmal auch zu viel Wettbewerb, Infrastrukturinvestitionen behindert. Wenn man 10 Straßen nebeneinander hätte und sagt quasi, dann guckt doch mal, welche Straße ihr nehmt, könnt ihr euch selbst aussuchen, würden wir wissen, wie absurd das ist. Ja? Und so ähnlich ist es auch, wenn wir verschiedene Stromproduktionsstätten haben und immer dem Konsumenten sagen, quasi, du kannst dir jetzt überlegen, von wem du es beziehst, dann wird sich nicht alles rechnen. Und daher plädieren wir auch dafür, dass man sagt, quasi wenn man so etwas auf dem Dach baut und es zu regulierten Preisen 10% unter Grundversorger anbietet, dann könnte man auch eine Abnahmepflicht dahinter legen. Das wäre für die Energiewende, für den Kunden mit den 10% günstiger und auch für den Investor, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorne.
Wie bekommen Sie das denn hin, den so günstig anzubieten, den Strom? Ist das bewusst subventioniert von der LEG oder ist das auch ein Marktpreis?
Nee, das ist schon ein Marktpreis. Letztlich, der hängt an dem Grundversorgungstarif dran und wir produzieren das günstiger dort, weil wir weniger Netzentgelte zahlen, wenn es im Haus genutzt wird.
Netzentgelte, darüber sparen Sie dann. Mhm. Okay.
Kommt ja vom Dach.
Ja, genau.
Und nicht von der Ostsee.
Ja. So, und jetzt hat ja jeder Angst, es ist Winter, es ist dunkel. Wird dann da trotzdem genügend Strom produziert? Muss man befürchten, dass der Fernseher ausfällt oder ist da eine Sicherheit drin?
Nee, also zum Glück nicht. Also der Fernseher fällt da nicht aus. Natürlich, das ist halt ein Problem letztlich insgesamt, ne? Dass wir auch, wenn wir nachher vielleicht über Wärmeproduktion aus Strom sprechen, dass wir immer keine Konkurrenz haben zwischen Erzeugung über Photovoltaik und Nutzung. Und das ist im Sommer, wenn die Sonne scheint und man EM schaut und den Fernseher damit betreibt, ist alles gut. Im Winter ist es augenfällig, wenn es kalt ist und dunkel ist und man heizen will. Nicht? Deswegen wird dann natürlich aus anderen Energiequellen zugeliefert. Deswegen ist es nicht 100% nur der Strom, sondern es wird dann, deswegen ist immer die Kooperation mit den Stadtwerken wichtig, wird dann anderer Strom zugeliefert, sodass natürlich die Versorgungssicherheit für den Mieter an erster Stelle steht. Wir kappen da keine Verbindung zum sonstigen Netz.
War das ein großer Aufwand, diese Photovoltaikanlagen aufzubringen? Ist das für die Mieter mit Lärm, Dreck verbunden? Können Sie vielleicht dazu noch mal was sagen?
Nee, das ist tatsächlich das Entspannteste, was man so machen kann, weil man muss die oben aufs Dach einfach auflegen und muss dann ein bisschen Leitung ziehen. Aber das ist für den Mieter wirklich kaum kein Problem. Das ist eine ganz einfache Sache. Man braucht halt ein Dach, das anständig ausgerichtet ist, von der ein Flachdach am besten, dann kann man gute Einfallwinkel und keine Verschattung von Bäumen, deswegen höhere Häuser sind hilfreich. Und ja, das ist es dann eigentlich.
Jetzt sagten Sie gerade, 50% Ihrer Mieter haben da unterschrieben, die beziehen jetzt den Sonnenstrom von Ihnen. Wie viel brauchen Sie denn, damit sich die Investition rechnet? Gibt es da eine Faustformel für?
Kommt immer darauf an, so wie immer im Leben, ja. Aber wir sagen, dass man so ungefähr 20% der Mieter davon überzeugen muss. Ist das immer der Fall? Man glaubt es kaum. Nein, das ist leider nicht immer der Fall. Tatsächlich ist es nicht so, dass alle Mieterinnen und Mieter trotz des Kostenvorteils unmittelbar sagen, doch, das ist ein Produkt, das möchte ich gerne zusätzlich zur Miete von meinem Vermieter kaufen. Mhm. Und da kommen wir zu einem Thema, das Sie in Ihrer Anmoderation schon genannt haben. Werden wir als LEG plötzlich zum Stromproduzenten? Ja, das ist so. Wir werden plötzlich zum Stromproduzenten. Aber verbindet man nun den Vermieter originär mit der Idee, dass der auch den Strom in Zukunft liefert, das ist leider noch nicht der Fall. Mhm. Und das ist auch häufig dann eine Diskussion mit dem Mieter, ja, wo man ihn davon überzeugen muss, dass er sich darauf verlassen kann, dass sein Fernseher auch funktioniert, wenn Deutschland dann das EM-Finale gewinnt und nicht kurz vor dem entscheidenden Tor leider dann die Photovoltaik ihren Dienst versagt.
Die Wolke Foto vorbeizieht.
Ja. Genau. Okay. Die LEG hat knapp 170.000 Wohnungen, mittlerweile auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Planen Sie denn jetzt alle Dächer, die Sie haben, mit Photovoltaikanlagen zu bestücken? Oder stößt das irgendwann an Grenzen?
Nein, das stößt ganz deutlich an Grenzen. Der Volker hat es eben schon mal gesagt. Also nicht alle Dächer sind so ausgerichtet, dass man tatsächlich sinnhaft darauf Solaranlagen aufbringen kann. Und man muss ja auch klar sagen, in einer Situation, in der wir jetzt sind, wo Zinsen einfach deutlich gestiegen sind, wo Kapital deutlich teurer geworden ist, müssen wir auch schauen, dass wir natürlich die Projekte selektieren, bei denen wir dort so viel Geld drauf verdienen, dass wir natürlich die zusätzlichen Kosten, also Fremdkapitalkosten und Eigenkapitalkosten, dann auch mindestens erzielen. Und das ist nicht bei allen Projekten der Fall. Das heißt, wenn wir einzelstehende Mehrfamilienhäuser haben mit neuen Einheiten, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir durch das Aufbringen der Solaranlage dann auch das Investment tatsächlich ordentlich bezahlen können, ja, und einen vernünftigen Gewinn darauf machen. Das heißt, es werden überwiegend, und das ist das, was Sie ja auch eben angesprochen haben in Monheim, werden wir Siedlungen identifizieren, wo wir dann einen ganz großen Teil an Mieterinnen und Mieter erreichen mit 1000 Einheiten oder 500. Also es braucht schon einen größeren Zusammenhang im Augenblick, damit man das tatsächlich in eine Berechenbarkeit und eine vernünftige Rendite führt.
Na, Ihr Wettbewerber Vonovia hat ja mal so ein 1000-Dächer-Programm bekannt gegeben. Dann haben Sie das auf 5000 ausgeweitet. Haben Sie da auch so eine Zahl, was Sie sich da so vorstellen, wie Ihre Planungen sind?
Ja. Weder 5.000 noch 10.000 noch 20.000, Herr Messing, das können wir alles nicht versprechen. Okay. Wir müssen nämlich bei 6,67 € Miete pro Quadratmeter darauf achten, dass wir immer die beste Lösung finden, glaube ich, für unsere Mieterinnen und Mieter. Mhm. Und ob das jetzt immer Solar ist, ich glaube, das liegt auf der Hand, so wie es nie immer richtig ist, immer zu sagen, es ist immer Wind, immer Solar oder immer eine andere Lösung. Genauso können wir das hier auch nicht sagen. Deswegen, wir schauen uns die Unterschiedlichkeiten der Lösungen an. Und in ganz vielen Fällen, wenn dann die Wärmeplanung hoffentlich bald vorliegt, wird es die Fernwärme sein. Mhm. Und dann macht es halt wenig Sinn, dann zu sagen, pass auf, dann machen wir zusätzlich noch die Solaranlage. Aber wenn die dann noch nicht mal dazu genutzt werden kann, um die Wärmepumpe zu betreiben, dann wird es halt noch schwieriger, sie ins Verdienen zu bringen. Mhm. Also müssen wir in diesem Kanon an unterschiedlichen Möglichkeiten immer die günstigste finden. Das ist nämlich nicht nur die günstigste für uns als LEG, es ist vor allem die günstigste für unsere Mieterinnen und Mieter.
Mhm. Dazu kommt auch noch eine sehr heterogene Förderlandschaft. Ja. Also in Teilen ist es kommunale Förderung, die es da zusätzlich gibt. Da gucken wir natürlich auch, wo ist es attraktiv, wo macht es Sinn und wo warten wir lieber.
Herr von Lackum, Sie sprachen gerade schon von der kommunalen Wärmeplanung. Das ist ja eine Auflage des Bundes gewesen, dass jede Kommune da so eine Planung macht. Wo gibt es Fernwärmemöglichkeiten? Wo gibt es die nicht? Das müssen Sie ja wissen als Vermieter, wenn Sie Ihre neuen Heizungen da planen. Sie wollen ja auch oder müssen klimaneutral werden irgendwann und müssen dann jetzt Ihre Häuser anfassen und sie ertüchtigen. Setzen Sie da auch weiterhin auf die Wärmepumpe? Die war ja mal so ein bisschen aus der Mode geraten mit dem Chaos beim Heizungsgesetz von Robert Habeck. Dann hieß es, die Wärmepumpen sind viel zu teuer. Setzen Sie weiter auf Wärmepumpen, da wo es keine Fernwärmemöglichkeit geben wird?
Sie scheinen sich bestens auszukennen, Herr Messing, denn Sie haben genau schon den Satz hinzugefügt, den ich jetzt als Einstiegssatz genommen hätte. Ja. Die günstigste Variante wird im Regelfall die Anbindung an die Fernwärme sein. Oh ja. Und deswegen ist es im Augenblick auch so misslich, dass im Augenblick noch diese Wärmeplanung fehlt. Ja, weil was machen wir, wenn jetzt die Heizung kaputt geht? Wir müssen ja heute entscheiden. Wir können ja nicht sagen, naja, in Essen werden wir Mitte 2026 die Wärmeplanung dann vorliegen haben. Dann gucken wir da rein und dann wissen wir, ob wir an die Fernwärme anschließen können. Und bis die Fernwärme dann da liegt, wird es ja auch noch ein paar Jährchen dauern. Das heißt, im Augenblick sind wir in dieser misslichen Situation, dass wir jetzt entscheiden müssen. Und wenn wir jetzt entscheiden müssen, dann ist die einzig sinnhafte, weil tatsächlich langfristig wirkende Dekarbonisierungsmaßnahme für die Wärme ist die Wärmepumpe. Weil die läuft über Strom. Und jetzt ist es natürlich sehr misslich, dass wir so unfassbar viel Braunkohlestrom im Netz haben. Ja, deswegen wirkt die Wärmepumpe nicht so positiv, wie man das erhoffen könnte. Also wenn der Strom jetzt natürlich schon vollständig grün wäre und ich stelle dann die Wärmepumpe da dran oder klemme sie da dran, dann habe ich den großen Vorteil, dann wäre natürlich ab dem Zeitpunkt keine CO2-Produktion mehr in dem Gebäude. Das ist nämlich der Strom vollständig CO2-frei, die Wärmepumpe produziert CO2-freie Wärme, also entsteht kein CO2 mehr. Im Augenblick mit dem vielen Braunkohlestrom im Netz ist aber so, dass wenn man sich die Effizienzfaktoren anschaut, dann ist der Effizienzfaktor vom Strom im Augenblick 0,434 versus Gas 0,2. Das heißt, obwohl die Wärmepumpen dreimal so produktiv sind, so effizient sind, wie der Gasheizung, entsteht natürlich nicht der Vorteil, den man sich eigentlich erhoffen würde, weil wir so viel Braunkohlestrom haben. Und zudem haben wir nicht nur das Problem, wir haben so viel Braunkohlestrom im Netz, manchmal haben wir auch gar kein Netz, nämlich gar kein Netz, das genug Strom leiten kann. Ja, und das ist auch eine weitere Herausforderung. Ja, das kann der Volker alles immer auch viel besser erklären als ich, denn der macht das operative Geschäft. Ja, aber da beißt auch die Maus keinen Faden ab, wo halt keine Leitung ist, die den Strom dahin bringt, ist man leider auch leicht verzweifelt. Ne, Volker?
Absolut. Ja, so ist das. Also
das heißt also, die Netze sind nicht überall stark genug.
Nein, aber es heißt genau. Aber ich glaube, an der Wärmepumpe an sich, dass die notwendig sein wird, um CO2-frei Gebäude zu beheizen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, das ist ja, geht ja sonst gar nicht. Ja, also wir werden, glaube ich, nicht alle mit Wasserstoff alles beheizen. Ja, dafür wird die Wasserstoffproduktion viel zu aufwendig sein. Deswegen geht es schon um die Elektrifizierung. Und da hat Lars total recht. Ja, wir haben einmal das Problem, dass wir die Stromproduktion elektrifizieren, also grün machen müssen, also den Stromproduktion dekarbonisieren. Das ist aber nicht wirklich nur Aufgabe des Eigentümers, sondern das ist auch Aufgabe der Energieversorger, dass wir halt die großen Energieversorger, Stromproduktionsquellen CO2-frei gestalten. Dann haben wir das Netz, das halt entsprechend Strom anliefern muss an das Haus, und dann ist der Eigentümer gefordert, dass er das dann auch nutzt. Und ich glaube, da müssen wir halt alle drei parallel vorgehen. Man kann nicht immer warten, bis der andere da ist. Es bringt natürlich aber auch nichts, da eine Wärmepumpe hinzustellen, die dann nicht mit Strom versorgt wird. Nicht? Deswegen gucken wir immer, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen, ist da schon genügend Strom da oder ist da für ein Haus zumindest genügend Strom da, und machen die anderen noch weiter, sodass wir es dann sukzessive ausrollen können.
Ich frage mal ganz naiv, ich habe zu Hause einen Ökostromtarif. Kann die LEG für ihre Häuser, um Wärmepumpen zu betreiben, nicht auch so einen Ökostromtarif irgendwo buchen? Weil Sie sagten ja gerade, Herr von Lackum, da ist so viel Braunkohle noch drin. Das ist ja dann wahrscheinlich so ein Mix, der da errechnet wird, ne?
Genau so ist es.
So machen wir das auch, ja. Also den buchen wir auch, aber es hilft natürlich nichts am Gesamtstrommix in Deutschland. Ja.
Okay. Und der wird dann für ihren Klimaabdruck, für ihren CO2-Abdruck, für die LEG, wird der dann dieser Mix dann zugrunde gelegt.
Genau so ist es. Und okay. Machen wir es uns nicht vor. Die Natur gibt doch keinen Kredit für hypothetische CO2-Einsparung. Ja, das heißt, es ist doch wirklich so. Mhm. Also wir müssen doch immer schauen, entsteht weniger CO2 oder entsteht nicht weniger CO2? Und nur das zählt. Und auch nur das zählt übrigens nach dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und deswegen, finde ich, dürfen wir uns das nicht schön lügen, die Welt, sondern wir müssen jetzt an den Themen arbeiten, die von großer und entscheidender Bedeutung sind. Und das ist zunächst einmal, dass wir grünen Strom in ausreichender Menge zur Verfügung bekommen. Dann brauchen wir die Netze und ja, natürlich muss man dann auch den Endabnehmer, nämlich die Eigentümer, in die Pflicht nehmen. Sonst wird es halt auch nicht klappen. Mhm. Aber es muss halt ein Zusammenwirken sein. Und uns jetzt schön zu rechnen, zu sagen, naja, wir haben aber doch Grünstrom nach Herkunftsnachweis schon erworben und damit ist die Welt grün. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Natur hinterher tatsächlich interessiert.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one size fits all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Ich würde jetzt gerne mal wegkommen von der Technologie und mal die Perspektive der Mieterinnen und Mieter einnehmen. Die Investitionen, die Sie da tätigen, die sind ja nicht gering. Das fängt beim Solarstrom an, das geht über die Dämmung, neue Heizung, Wärmepumpe, neues Dach dann möglicherweise. Das können Sie ja dann auch zum Teil umlegen auf die Miete. Das sind 2, an manchen Standorten 3 Euro pro Quadratmeter. Das ist ja sehr viel Geld gerade für die Klientel, die bei Ihnen wohnt. Wie bekommen Sie da den Spagat hin, dass Sie einerseits klimaneutral werden wollen, auf der anderen Seite aber auch bezahlbare Mieten weiterhin anbieten können?
Ja, und da muss man sagen, den bekommen wir schwer hin. Und den bekommen wir nur hin, indem wir immer versuchen, die Maßnahme als erstes umzusetzen, die am wenigsten Geld kostet. Und die erste Maßnahme, die wir deswegen umgesetzt haben, war, die Mieterinnen und Mieter davon zu überzeugen, anders mit diesem teuren Faktor Wärme umzugehen. Ja, wir haben das gemacht, was man neudeutsch Nudging nennt. Also ich kannte es vorher nicht, ja, aber wir haben versucht, Mieterinnen und Mieter darüber aufzuklären, wie teuer ist das eigentlich, wenn man das Thermostat immer auf 3 stellt. Und wie viel kann man eigentlich sparen, wenn man es von 3 auf 2 stellt? Nämlich so circa 8% an Heizwärme und damit auch an 8% an Kosten. Und das ist etwas, was sehr positiv aufgenommen worden ist. Natürlich ist das verstärkt worden durch die Ukraine-Krise und diesen enormen Anstieg der Preise. Aber das ist im Vergleich zu den Kosten, die wir sonst haben, wenn man die gesamte Gebäudehülle ansieht. Also man macht das Dach neu, man macht die Kellerdecke neu, man macht neue Fenster, neue Türen, ich weiß es nicht, was alles. Dann kommt man ganz schnell zu den Beträgen, die Sie eben genannt haben. Unsere Wohnungen sind durchschnittlich 64 Quadratmeter groß. Machen wir es, damit wir es besser im Kopf rechnen können, sagen wir 60 mal 2 Euro sind also 120 Euro und das mal 12. Ja, da weiß man dann gleich, wie viele Mieterinnen und Mieter sich diese zusätzliche Kostenbelastung nicht leisten können. Deswegen ist da unser Augenmaß, das wir versuchen anzulegen, dass wir versuchen, die Maßnahmen zu identifizieren, die uns da voranbringen. Und voranbringen tun uns, das muss man ehrlicherweise sagen, neben diesem Verbrauchsverhaltenssteuerung, vor allem Maßnahmen, die wir neu und innovativ versuchen zu entwickeln. Ja, das heißt, Maßnahmen, die nicht heißen, wir machen das einfach so, wie wir es schon immer gemacht haben. Ja, wir bekleiden das Haus ganz ein und dann schauen wir, dass wir die 2 Euro durchgeholt bekommen, sondern wir versuchen, neue, innovative Ideen umzusetzen. Und auch da kann ich gleich wieder an den Volker, das ist so wie immer, ja, in unserer Zusammenarbeit immer, wenn es um tolle Ideen und dann auch noch die Umsetzung geht, geht es gleich an den Volker. Ja, hat der Volker ganz tolle Ideen mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus entwickelt, wo wir versuchen, genau das dann umzusetzen.
Da spielt ja das Thema Lüften dann auch eine Rolle, ne?
Ja.
Wie ich mal gelernt habe.
Das Lüften spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, genau, Lüften und Heizen natürlich spielt eine Rolle. Und ich glaube, das ist echt die große Herausforderung, wie schaffen wir das, CO2-frei zu wohnen, ohne dass es zu teuer wird. Ja, ich glaube, da muss man aber auch ehrlich sein, dass CO2-freies Wohnen mehr Geld kostet als Wohnen wie in der Vergangenheit durch Verbrennung fossiler Energieträger. Ja, weil wir einfach die Kosten, die wir der Umwelt aufgeheizt haben, indem wir die belastet haben, natürlich dann internalisieren. Und irgendwo muss das Geld kosten. Ja, und das trägt dann jemand im Verhältnis zwischen Eigentümer und Mieter. Und der Eigentümer braucht den Anreiz, dass er investiert, weil sonst wird er das nicht machen. Ja. Nein, aber wie kriegen wir das hin oder wie versuchen wir uns dem zu nähern, indem wir günstiger werden pro Kilo CO2, das wir einsparen und da einfach ein Maßnahmenbündel suchen mit, wie wir da wirklich günstiger werden. Wir haben, ich hatte es schon angesprochen, die Luft-Luft-Wärmepumpen. Wir haben Partnerschaft für serielle Sanierung, wo wir mit einem österreichischen Bauunternehmen Joint Venture gegründet haben, um zu schauen, wie kriegt man die Kosten dann, wenn man wirklich so ein Hochenergieeffizienzhaus hat, da sparen wir wirklich 95% Energie ein bei den sanierten Gebäuden. Also was sich dann auch in der Nebenkostenbelastung der Mieter deutlich bemerkbar macht, weil die einfach viel günstigere Kosten haben, wenn man 95% Energie einspart.
95%, das heißt also 5% bleiben über.
Ja,
dann cool, musst du so gut wie nie heizen.
Ja. Okay. Die haben teilweise wirklich im Winter eine Heizung noch auf 1. Da ist halt auch ein Lüftungssystem da drin, die müssen gar nicht mehr das Fenster aufmachen, da ist so ein elektrischer Lüfter mit drin, der dann für einen Luftaustausch sorgt und alles. Ja, und das ist kostet aber auch richtig viel Geld, ja. Aber dafür spart man natürlich da wirklich enorm ein. Und eine andere Sache, die wir machen, die ist deutlich günstiger, das ist aber richtige Forschungs- und Entwicklungsarbeit, dass wir ein Thermostatsystem entwickeln, dass man an ein bestehendes Heizungssystem ranflanscht, einfach den Thermostatkopf austauscht, ein neues Thermostatkopf ranschraubt und das im ganzen Haus und das Ganze verbindet dann mit so einem Cloud-basierten Algorithmus. Da werden quasi alle Thermostatköpfe dann über so ein Gateway, das ist so ein LoRaWAN, wieder technisch, wird zu kompliziert, aber wird quasi gesteuert und wird dann das ganze Haus, alle Heizkörper zu einem perfekten System optimiert. Das erfordert aber, dass dieses Thermostat lange hält, weil wir davon ausgehen, dass keiner unserer Mieter oder nicht alle unserer Mieter jedes halbe Jahr die Batterie tauschen würden, sondern würden dann uns anrufen und sagen, geht nicht. Und dann würde man hinfahren, wäre wieder viel zu teuer. Deswegen entwickeln wir da ein Thermostat, das nicht nur diese sehr sichere Funkzuverlässigkeit hat und diesen Algorithmus lernt, sondern das auch noch mindestens 5 Jahre hält, indem das sich immer wieder auflädt aus dem Temperaturunterschied zwischen Heizung und dem Raum. Das ist der sogenannte Piezo-Effekt. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, also ich vorher nicht. Aber das sind aber Sachen, die kosten dann nicht die Welt. Wir wollen damit aber rund 25% Energie einsparen in den Gebäuden. Und das ist was, was sich dann sofort bemerkbar macht.
Das heißt also, Sie gucken sich jedes Haus, jede Siedlung individuell an. Da wird jetzt nicht überall 100% gemacht, das volle Programm, sondern Sie gucken individuell.
Ja, und muss nochmal, das, was Volker ja eben auch gesagt hat, es muss doch bezahlbar bleiben. Ja. Ja. Es ist sowieso schon alles so teuer, ja. Und unsere Aufgabe ist es, zu einer Lösung zu kommen, die bezahlbar ist. Deswegen sage ich Ihnen auch klar, wir wissen noch nicht, wie wir bis 2045 klimaneutral sind. Wir haben das nicht durchgerechnet auf jedes einzelne Gebäude. Weil wir, was weiß ich, was uns in den nächsten 20 Jahren noch alles einfällt. Das heißt, wir brauchen vor allem ganz viel Offenheit, ganz viel Neugier und Begeisterung. Begeisterung für die Suche nach der richtigen nächsten Lösung. Und diese Offenheit, Begeisterung und Neugier, die versuchen wir uns zu erhalten, ja, damit wir dann hoffentlich irgendwann doch das goldene Ei des Kolumbus finden und damit machen wir dann alles. Ich glaube nicht, dass es die geben wird, aber so versuchen wir im Augenblick, solange wir das goldene Ei noch nicht gefunden haben, in dem Zusammensetzen unterschiedlicher innovativer Lösungen zu der richtigen Lösung für unsere Mieterinnen und Mieter zu kommen. Mhm. Und deswegen ist das, was häufig so als großer Begriff, da ja auch immer als Monstranz viele vor sich hertragen, Technologieoffenheit, das ist tatsächlich so unfassbar wichtig, ja, weil wir die zukünftige Entwicklung noch nicht voraussehen können. Wir können Ihnen nur sagen, dass wenn wir per Stand heute alle sanieren müssten, würde es nicht nur prohibitiv teuer für uns als Unternehmen, sondern auch prohibitiv teuer für unsere Mieterinnen und Mieter. Mhm. Deswegen muss der Staat ermöglichen, die Suche nach diesen neuartigen Lösungen zu geringeren Kosten.
Das tut er aber auch, oder?
Das war nicht immer der Fall. Wenn wir kurz zurückblicken auf das so viel gescholtene Heizungsgesetz, ja. Da zum Beispiel fehlte die Luft-Luft-Wärmepumpe. Ja? Ja, und wenn wir da, glaube ich, nicht zusammen mit ganz vielen Marktteilnehmern darauf gedrungen hätten, wäre die nicht Bestandteil der Förderung geworden. Ah, ja. Und ich glaube, das zeigt, es darf nicht so sein, dass wenn der Berliner Amtsschimmel wird und sagt, das ist jetzt das fertige Gesetz, das dann in Stein gemeißelt ist, für die nächsten 20 Jahre sanieren wir alle Heizungskeller nach diesem Muster und abschließend im Kanon, in der Aufzählung sind folgende 5 Heizungsalternativen. Denn, so wie Volker hat ja eben gesagt, Wasserstoff aus heutiger Sicht ist prohibitiv teuer und wird die Heizungskeller nicht erreichen. Aber
wer weiß.
Wer weiß, genau.
Ja. Vielleicht wird es irgendwann sehr viel günstiger, ja.
Und angesichts der Kapitalvolumina, die wir da brauchen, also da geht es ja nicht um 10 Milliarden, 100 Milliarden, da geht es um 1000 Milliarden in der Investition und da braucht es privates Kapital für. Umso mehr, nachdem wir ja vom Verfassungsgericht glücklicherweise nochmal bestätigt bekommen haben, die Schuldenbremse gilt. Das heißt, es ist nicht genug staatliches Kapital vorhanden und die Mobilisierung dieses privaten Kapitals gelingt uns nur, und das heißt uns, allen Eigentümern, und da wissen Sie, in unserem Markt der Mehrfamilienhäuser haben wir einen Marktanteil von 0,4%. Also
Sie als LEG?
Wir als LEG, 0,4%, ein Mini-Anteil. Ja, das heißt, selbst wenn wir alles richtig machen, selbst wenn wir noch an Kapital kommen und das da noch einsetzen können, es braucht aber ja noch die anderen 99,6%, die auch ihr Kapital investieren. Mhm. Und das schafft man halt nur, wenn man tatsächlich Anreize schafft. Ja. Das, was Volker gesagt hat, es muss sich halt irgendwie lohnen.
Ja, der Metzger, der sein 6-Parteien-Haus zur Altersvorsorge gekauft hat, ja, der investiert da rein nur, wenn er halt sagt, da bleibt auch mehr übrig.
Ja, wie Sie sagten gerade, den Satz CO2-freies Wohnen wird auf jeden oder Heizen wird auf jeden Fall teurer.
Ja.
Das ist die eine Komponente. Jetzt steigen aber auch die Mieten, weil die Nachfrage so hoch ist. Es wird so wenig gebaut in Deutschland. Ich würde Sie jetzt gerne mal bitten, in die Glaskugel zu schauen und mal so eine Prognose abzugeben, wie sich die Kosten fürs Wohnen entwickeln werden, also die Mieten und dann ja letztlich auch die Nebenkosten.
Das liegt auf der Hand, was auf der Mietenseite passiert, denn dort, wo kein neues Angebot geschaffen, aber immer mehr Nachfrage bestehen wird, da werden die Preise automatisch steigen. Ja, zumindest habe ich das mal in meinem Betriebswirtschaftslehre-Studium ganz in dem ersten Semester schon lernen dürfen und ich gehe fest davon aus, dass das auch so bleiben wird. Wir haben nur das Problem im Augenblick, dass wir durch die vielen Regulatorik im Markt ja keine Freiheit auf dem Mietpreis haben. Ja, alle profitieren gleichmäßig von der Regulatorik im Markt.
Was meinen Sie mit dieser Regulatorik? Mietspiegel zum Beispiel?
Zum Beispiel den Mietspiegel, genau. Ja. Also unabhängig davon, ob Sie sich tatsächlich eine höhere Miete leisten können oder auch nicht, ist natürlich der Mietspiegel ein Limitationselement für alle. Die Frage ist aber schon, ob das in dem aktuellen Marktumfeld, wo der Volker ja auch zu Recht schon gesagt hat, klimaneutrales Wohnen wird mehr Geld kosten, ob das durchhaltbar ist. Also muss tatsächlich, müssen alle gleichmäßig geschützt werden? Oder müssen wir nicht diejenigen schützen, die tatsächlich zu wenig finanzielle Mittel haben, nämlich nach Bedarf, ja, also das, was man Subjektförderung nennt, ja, den Einzelnen. Und wenn der Einzelne tatsächlich seine Miete nicht aufbringen kann, dann kann er sich um staatliche Unterstützung bemühen. Und wir glauben, dass das System, so wie es derzeit ist, kaum dazu angetan ist, genug Kapital zu mobilisieren. Wir haben eben darüber gesprochen. Das heißt, es wird mehr Freiheit auf dem Preis brauchen, damit genug privates Kapital kommt. Aber es wird natürlich dann Menschen geben, die es sich leisten können oder auch nicht leisten können. Die, die es nicht leisten können, die brauchen staatliche Hilfe. Aber diejenigen, die es sich leisten können, werden halt auch mit höheren und steigenden Wohnkosten dann konfrontiert sein. Und das umso mehr in einer Situation, wo wir nicht mehr Angebot schaffen, weil die Preise pro Quadratmeter Wohnraum so stark gestiegen sind.
Aber Sie wollen jetzt nicht die Mietspiegel abschaffen, Sie wollen dann mehr Freiraum haben. Habe ich Sie richtig verstanden?
Genau, es bräuchte mehr Freiraum in der Bepreisung von Wohnen. Ja? Und da wird es dann Menschen geben, die sich diesen neuen Preis leisten können. Also bei uns statt 6,67 Euro sind das dann vielleicht 8 Euro. Ja? Aber die, die sich 8 Euro leisten können, müssen halt auch wirklich 8 Euro zahlen. Die, die es sich nicht leisten können, die müssen natürlich staatliche Hilfe bekommen. Und da brauchen wir ein anderes System, weil egal im Augenblick, ob sie sich nun 8 Euro leisten können oder auch nicht, sie profitieren immer von den 6,67 Euro. Und diese verdeckte Subventionierung ist sehr, sehr teuer. Führt nämlich bei uns im Augenblick zu der Limitation, was wir an zusätzlichen Finanzmitteln in die Bestände investieren können.
Aber wer will denn das einschätzen, was ich mir jetzt leisten kann?
Da gibt es ja ganz häufig die Möglichkeit der Einschätzung. Zum Beispiel bei der Einkommensteuer zahlen Sie einen anderen Einkommensteuersatz, Herr Messing, als viele andere in Deutschland. Und da gibt es ja auch das Leistungsfähigkeitsprinzip. Mhm. Und dieses Leistungsfähigkeitsprinzip werden wir ausdehnen müssen. Okay. Und so, also ich wollte jetzt, bitte nicht falsch verstehen, ich wollte jetzt nicht selber festlegen als LEG, wer nun Hilfe und Unterstützung braucht oder auch nicht. Ich glaube nur, dass das aktuelle System nicht dazu angetan ist, zu einer Preisbildung zu kommen, wo wir ein knappes Gut auch richtig bepreisen. Ja, mhm. Denn dadurch, dass das Gut im Augenblick so billig ist, 6,67 Euro, wird es natürlich auch stark nachgefragt. Wir haben einen Anstieg vom Wohnflächenbedarf von nach dem Zweiten Weltkrieg von 27 Quadratmeter jetzt auf 47 Quadratmeter pro Kopf. Und das ist natürlich nicht Ausprägung eines knappen Gutes, was sehr teuer ist und was noch teurer wird, wenn man es klimaneutral macht. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil ich kann es nicht umverteilen als LEG. Es müsste halt ein Preissignal dafür geben. Und dann muss sich der Einzelne fragen, ob er nun 40, 47 oder 147 Quadratmeter nachfragen möchte.
Jetzt stehen insbesondere die börsennotierten Immobilienkonzerne wie die LEG. Einer ist immer wieder am Pranger. Da sagen die Mieterschützer, sie erhöhen die Miete, sie kürzen bei den Investitionen und trotzdem schütten sie dann an ihre Aktionäre eine Dividende aus. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Sie wären erstaunt, wenn ich sie nachvollziehen könnte. Da gehe ich fest von aus, Herr Messing. Und ich finde es auch,
Frage.
Genau. Und ich finde es auch tatsächlich sehr ungerecht. Denn schauen Sie, wir reinvestieren 5 Monatsmieten in Instandhaltung, Modernisierungskosten zurück in die Bestände.
Und das 5 ist 5 Monatsmieten pro Jahr.
Pro Jahr. Ja. Und das ist, wenn man doch darauf schaut, dass unser Markt 2/3 in den Händen von privaten Eigentümern ist. Ein enormer Betrag. Ja, wenn Sie bei den Privaten schauen würden, die haben höhere Kapitalkosten, also höhere Fremdkapitalkosten, die haben normalerweise eine höhere Beleihung und die haben noch den Tilgungsanteil. Der führt normalerweise dazu, dass die nicht in der Lage sind, in der gleichen Art und Weise in ihre Bestände zurückzuinvestieren. Deswegen finde ich das einen unfairen Vorwurf. Genauso unfair finde ich den Vorwurf, dass wir mit der Mietregulierung anders umgehen als die privaten Vermieter. Denn so intensiv, wie wir unter Beobachtung stehen, ja, glaube ich nicht, dass wir tatsächlich anders mit dem geltenden Mietregime umgehen als private Vermieter, sondern ganz umgekehrt, wir als börsennotiertes Unternehmen achten wirklich nach jedem Jota darauf, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Und auch das, glaube ich, etwas kann man uns zugutehalten.
Ja,
der Volker absolut. War ja auch mal zuständig, nicht nur für das operative Geschäft, sondern auch für den Rechtsbereich in der LEG. Ja. Also er kennt es nun alles wirklich in extenso.
Genau. Und ich glaube auch dieses, wir haben manchmal so eine Schizophrenie in der Gesellschaft, dass man sagt, man darf mit diesen großen, großen Wert an Eigentum, ja, bei 167.000 Wohnungen, muss man sich dafür rechtfertigen, dass man damit daraus eine Dividende zieht, also dass man irgendwo mit dem großen Eigenvermögen Geld verdient. Und das ist ganz komisch, ja, Lars hat es gesagt, ja, dass der Privateigentümer, der würde sich wundern, wenn er sich eine Wohnung kauft zur Altersvorsorge, dass er das, was er da einnimmt an Miete, dass er das nicht nutzen darf, weil er es wieder reinvestieren sollte, ja. Und ich glaube, dass wir da in Teilen wirklich eine verquere Denkweise in Köpfen haben, dass man sagt, man darf mit diesem Eigentum Wohnung kein Geld verdienen. Stadtwerke dürfen damit Geld verdienen mit der Wasserproduktion und Wasserbelieferung. Das ist auch ein Grundbedürfnis. Der Aldi darf Geld verdienen mit dem Verkauf von Butter. Die Butter steigt auch, wenn sie knapp ist, ja, und wenn die Inflation da ist. Das ist letztlich die Basis von unserem Zusammenwirken und unserem Wirtschaftssystem, dass man Anreize hat, aus Investitionen, aus Eigentum auch Früchte zu ziehen. Da nehme ich das Wohnen so genauso wenig aus wie das Wasser der Stadtwerke, noch die Butter vom Aldi.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass nur solche großen Konzerne, wie sie einer sind, dieses Kapital für die energetische Sanierung überhaupt aufbringen können. Denn ja. Einer, der ein 6-Familien-Haus hat und sich das für die Altersvorsorge gekauft hat, der ist wahrscheinlich gar nicht in der Lage, das Haus energetisch zu sanieren oder die Kredite bei der Bank zu bekommen dafür.
Ja, also dem fehlt das technische Know-how, glaube ich, da müssen wir schon mal mit anfangen. Ja, das ist nun mal sehr komplex. Jedes Häuschen sieht anders aus. Das heißt, er wird im Regelfall ja einen externen Berater brauchen, nämlich den Energieberater, der ihm überhaupt sagt, was musst du eigentlich an dem Häuschen alles machen, damit es tatsächlich die Anforderungen der Zukunft erfüllt. Nachdem er das dann verstanden hat, braucht er nach dem Energieberater ja jemand, der ihm dann diese Baustelle managt. Denn das wird sicher mehr als ein Gewerk sein, das wird dann das Dach sein, das wird der Heizungskeller sein, also diverse Themen. Und dann braucht er noch jemanden, der ihn berät, wie er an die staatliche Förderung kommt. Ja. Wir sind da ja auch schon vorbeigekommen eben mal. Das ist auch hochkomplex, ja, nämlich für jedes Gewerk wieder einen anderen Antrag, bei dem einen schon, wenn man es geplant hat, bei dem anderen, wenn man es gekauft hat, mit unterschiedlichen Höhen. Dann gibt es Sprinterbonus, dann gibt es einen Bonus dafür, wenn sie weniger Geld haben und so. Das ist alles sehr, sehr, sehr komplex. Und deswegen ist das eine große Herausforderung für private Vermieter, aber ich darf auch nochmal betonen, auch für uns als professionelle Vermieter.
Ja? Absolut.
Volker, ja. Wie viele beschäftigen wir inzwischen mit dieser Tätigkeit?
Boah.
Viele.
Viele, ja. Also, und man darf auch wirklich nicht verkennen, dass wir viel Geld investieren in neue Lösungen und neue Ideen und die auch nach vorne probieren und ausprobieren und treiben. Und ich glaube, dass da wenigen die Mittel zur Verfügung stehen und auch, glaube ich, ja, glaube, es ist schon auch ein hilfreicher Beitrag, den wir da leisten, einfach um zu schauen, welche Lösungen gibt es und wie kann man mit dieser Herausforderung umgehen. Und da kommen wir wieder zum Wettbewerb, wo wir sagen, es ist total gut, dass es diese verschiedenen Eigentumsformen gibt beim Wohnen. Es ist total gut, dass es kommunale Eigentümer gibt. Es ist total gut, dass es welche gibt, die das in ihrer privaten Hand haben. Und es ist aber auch sehr gut, dass es große Eigentümer gibt, die dann halt entsprechende Mittel haben und vielleicht auch Ideen, Wettbewerb ausrufen, zu schauen, wie gehen wir mit dieser Herausforderung der Dekarbonisierung des Bestandes so um, dass es nicht so wahnsinnig viel Geld kostet und die Mieter es sich noch leisten können.
Eine letzte Frage, die Zeit ist schon wieder leider um, geht an Sie, Herr von Lackum. Sie hatten vor einiger Zeit mal den Vorschlag gemacht, Siedlungen in Fertigbauweise oder in teilweise Fertigbauweise auf der grünen Wiese vor den Toren der großen Städte zu bauen. Sie sprachen da von mehreren tausend Wohnungen, haben sich damit auch nicht nur Freunde gemacht, da wurde ja dann das Wort vom Plattenbau 2.0 geprägt. Ich wollte einfach mal von Ihnen wissen, was ist draus geworden und stehen Sie immer noch dazu?
Dazu stehen wir uneingeschränkt. Mhm. Sollte das tatsächlich ein Ansatz sein, den Politik verfolgt, dann sind wir genau der richtige Ansprechpartner. Wir sind ja eine der Nachfolgeunternehmen der neuen Heimat. Wir kennen uns vor allem mit diesen Großsiedlungen gut aus. Und die haben ja in den 50er, 60er, 70er Jahren dazu beigetragen, in ganz kurzer Zeit ganz viele neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dafür braucht es aber nicht nur Wille auf Ebene der Bundespolitik, und der Bundeskanzler hat ja genau diesen Vorschlag auch schon mal gemacht. Das braucht es dann auch auf Landesebene und vor allem auf kommunaler Ebene, denn dort scheitern wir regelmäßig, nämlich mit den Anforderungen an architektonische Schönheit, an den Schutz der Flatterulme, an die Schaffung neuer Kindergartenplätze und vieles weiteren. Alles richtige, wichtige und gute Ziele. Dadurch, dass wir aber alle Ziele immer gleich wichtig nehmen und gleich hoch gewichten, führt es letztlich zu einem Produkt, das unbezahlbar ist. Und zwar unbezahlbar in der Erstellung und unbezahlbar in der Vermietung. Und damit ist dann wiederum gar niemandem geholfen. Was nicht hilft, und das ist auch der Grund, weshalb wir das bisschen, was wir an Neubau gemacht haben, jetzt auch einstellen, wir kommen weder bei innerstädtischer Lückenschließung in sinnvolle Kostenrahmen. Wir kommen bei dem Umbau von Büro zu Wohnen nicht zu sinnhaften Kostenrahmen. Deswegen haben wir für unser Unternehmen gesagt, wir stellen den Neubau komplett ein. Sollte es allerdings den ernsthaften politischen Willen geben, solche Siedlungen zu erstellen, dann wären wir sicher der richtige Ansprechpartner und dann kämen wir auch zurück ins Geschäft.
Aber da gibt es noch keinerlei Bewegung oder ein Angebot irgendeiner Kommune zu sagen, liebe LEG, bau mir jetzt hier so eine Satellitensiedlung.
Mich hat leider noch keiner angerufen, Herr Messing. Wenn der Erste anruft, ich rufe Sie an und dann schauen wir uns das zusammen an, ob man da was reißen kann.
Okay, dann ist das verabredet, dass wir die Ersten sind, die darüber berichten.
Genau so ist es.
Wunderbar. Und damit geht unser Gespräch auch schon zu Ende. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr von Lackum und Herr Wiegel. Danke für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Ihr Feedback per E-Mail an die E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter@funkemedien.de. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast der WAZ.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear. Backed by above and beyond expertise, go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication. And it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.